Hier ist Christian Kohrs und das ist The Passenger. Heute spreche ich mit Feline Gaffron, Projektleiterin Mobilität und Gesundheit bei Agora Verkehrswende. Unser Thema: der Bundesverkehrswegeplan. Wie er entsteht, was drinsteht und wodurch er zum Hebel für eine neue Mobilität werden könnte. Los geht's! Hallo Feline, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Bei der Vorbereitung habe ich mir so Gedanken gemacht, wie kann man dieses Thema Bundesverkehrswegeplan, das ja so maximal sperrig erstmal daherkommt, aufbereiten, und mir gedacht, wäre das nicht eigentlich sogar fast ein Thema, aus dem man irgendwie so eine Art Netflix-Serie oder so machen könnte, weil Gedanke ist, da werden wir ja noch zu kommen, da stecken ja, hängen ja ganz viele politische Themen an, lokale Streitereien, Visionen vom Verkehr der Zukunft oder auch der Vergangenheit, an der man haftet und so weiter und so fort. Das gehen wir alles so durch. Aber dann hatte ich mal kurz irgendwie so ein ChatGPT gebeten, mir so ein kleines Skript zu schreiben für einen Trailer für diese ganze Geschichte. Und ohne mein Zutun haben die Algorithmen entschieden, dass sie dann einen Helden dort antreten lassen, dessen Aufgabe darin besteht, all diese finsteren Machenschaften, die da in dem Bundesverkehrswegeplan drin stecken, aufzudecken und den Menschen zu zeigen, was da an Schindluder betrieben wird. So schlimm ist es, glaube ich, in der Realität nicht, und ich bin definitiv auch nicht der Held, der da antritt, das zu zerrupfen, sondern derjenige, der gerne einfach überhaupt mal verstehen würde, wie funktioniert das mit diesem Bundesverkehrswegeplan, wie entsteht dieses ganze riesige Monster, was steht da überhaupt drin und was sind so die Konsequenzen für unsere Wirklichkeit. Und du bist diejenige, die es mir hoffentlich erklären kann. Deswegen zum Einstieg einmal die ganz große Frage: Was ist der Bundesverkehrswegeplan überhaupt?
Der Bundesverkehrswegeplan ist das wichtigste Instrument des Bundes, wie der Name schon sagt, für die Infrastrukturplanung der Verkehrsnetze. Also sowohl die Bundesfernstraßen, Autobahnen und Bundesstraßen als auch die Schienenwege so für den Fernverkehr und die Wasserstraßen. Und das für die mittel- und langfristige Planung. Also insofern steckt da ja in dem Namen eigentlich alles drin, aber wie du richtig sagst, es ist ein tatsächlich ziemlich sperriges Wort. Deswegen reden wir, wenn wir uns darüber unterhalten, auch meistens vom BVWP, eines von diesen Akronymen, was dann eben für den Bundesverkehrswegeplan steht. Da spart man unheimlich Zeit auch mit, wenn man sehr viel darüber redet, wenn man eigentlich nur die vier Buchstaben sagen muss. Ist vielleicht auch für eine Netflix-Serie interessant, weil Sendezeit kostet ja auch Geld.
Tatsächlich hatte ich auch überlegt, was könnte der Titel sein, und das war, in dem Fall hätte ich es BVWP 45 genannt, weil das ist ja so der nächste, der jetzt kommt. Aktuell sind wir noch eine Staffel davor, BVWP 30. Warum sind da diese langen Zeithorizonte drin, und oder was genau resultiert denn aus diesen Plänen, so dass man sagt, okay, wir brauchen nur alle 15 Jahre überhaupt ein Update dafür?
Also zunächst mal ist es ja, wie gesagt, ein Mittel für eine langfristige oder zumindest mittelfristig ausgerichtete Infrastrukturplanung. Und Infrastrukturplanung ist ja auch was, also nicht nur die Planung, sondern dann eben auch die Umsetzung etwas, was gewisse Zeithorizonte beansprucht. Also insofern wäre es jetzt nicht wirklich sinnvoll, das irgendwie alle 2 Jahre komplett neu zu machen, weil schon das der Anspruch sein sollte, wenn man sich auf bestimmte Projekte geeinigt hat, dass das eben auch eine Gültigkeit hat und eine Sinnhaftigkeit für einen entsprechenden Zeithorizont. Genau das ist aber auch der Punkt, der häufig in Frage gestellt wird. Da kommen wir sicher im Weiteren nochmal drauf. Und insofern ist es auch eingebaut in den Prozess, dass die Planungen regelmäßig überprüft werden. Also ich kann ja mal kurz umreißen, wie das Ganze normalerweise abläuft.
Ja, gerne.
Also normalerweise gibt es eine sogenannte Verflechtungsprognose. Das ist dann ein Verkehrsmodell, also ein mathematisch mit Algorithmen hinterlegter Prozess, der sich anguckt, wie sich der Verkehr in Deutschland auf den Bundesverkehrswegen voraussichtlich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und da gibt es dann sowas wie Einflussgrößen, wie zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung, die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, also wirtschaftliche Faktoren spielen ja beim Verkehr eine ganz wichtige Rolle. Der Fahrzeugbestand, sowohl bei den Pkw als auch bei den Lkw, wie sich das entwickelt. Das ist aber tatsächlich auch schon einer der Punkte, wo häufig Kritik geübt wird, weil das Größen sind, die ja reingehen am Anfang in das Modell, und auch die selber werden erstmal prognostiziert, wie könnte denn die Bevölkerung im Jahr 2030 möglicherweise aussehen, und da müssen ja schon ganz viele Annahmen getroffen werden, und das ist natürlich, auf der einen Seite geht es nicht anders, wenn man sich die Zukunft angucken will, dann hat man ja nur eine möglichst, ich sag mal, robust gefütterte Kristallkugel, aber auf der anderen Seite hängt das natürlich dann auch sehr stark von Annahmen ab. Also was will ich eigentlich? Und genauso ist dann die Frage, diese Verkehrsmodelle, was sollen die darstellen? Also gucke ich mir aktuelle Trends an und sage dann dem Modell, okay, guck dir mal an, wie sich diese Trends weiterentwickeln, wenn zum Beispiel eben die Bevölkerung wächst und das Bruttoinlandsprodukt steigt und so weiter. Und dann habe ich am Ende eine Prognose, dann sagt das Modell mir, okay, wir werden dann zum Beispiel im Jahr 2030 vielleicht 110% der heutigen Personenkilometer haben, die auf den Bundesfernstraßen und im Schienenverkehr zurückgelegt werden. Das ist dann so eine Herangehensweise, die heißt Predict and Provide, also vorhersagen und dann eben entsprechenden Bedarf befriedigen. Aber das hat eben relativ wenig Gestaltungsanspruch. Und da an der Stelle wäre es halt schon schön, wenn die entsprechenden Ziele erstmal definiert werden. Wie soll das eigentlich aussehen? Und da haben wir dann auch ziemlich viele Rahmensetzungen, wie zum Beispiel die Klimaschutzziele, um dann von den Zielen aus rückwärts zu denken und zu gucken, okay, wie müsste sich der Verkehr entwickeln, damit wir diese Ziele erreichen können.
Jetzt ist ja, du sagst es ja genau, also für mich klingt das so ein bisschen nach so einem Henne-Ei-Problem natürlich auch. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt so viele Autos und die fahren, darin fahren Leute dann über die Autobahn in die Stadt zur Arbeit und die Mieten steigen, die Leute ziehen weiter raus, also muss ich mehr Straßen bauen. Wäre jetzt erstmal so die Konsequenz, die daraus erwachsen könnte, wenn man jetzt irgendwie sagt, wir wollen halt nur das abbilden, was irgendwie passiert, wenn die Rahmenbedingungen sofort existieren, wie sie sind. Und da sieht man ja auch schon, wie komplex es eigentlich ist, wo welche Eingriffe dann irgendwas verändern könnten, keine Ahnung. Oder wenn man sich einfach anschaut, als der aktuelle Plan entwickelt wurde, hat, nehme ich mal an, niemand eine Pandemie auf dem Zettel gehabt, wo man sagt, okay, auf einmal machen halt x% der Bevölkerung Homeoffice und die fahren halt erstmal nicht mehr rum. Oder das Deutschlandticket hat auch keiner auf dem Zettel gehabt, nehme ich mal an. Jetzt hast du eben selbst gesagt, Frage ist, wie viel Anspruch man hat, jetzt auch was zu verändern. Also ich übersetze das mal so ein bisschen, gestalten, darauf einzuwirken. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir darauf genau eingehen. Wer arbeitet denn da alles überhaupt mit? Also weil, das ist ja, klingt jetzt erstmal so sehr abstrakt, aber was sind das konkret für Menschen, für Institutionen, die da dran sitzen, die dann aus diesen Prognosen, die dann irgendwer mal bestellt hat, versuchen, irgendeine, ja, ich sag mal im besten Sinne, Vision für die Mobilität in 25 oder in 20 Jahren zu machen.
Ja, wir können jetzt mal, also ich sag's mal unabhängig von den Inhalten, tatsächlich einfach nur den Prozess. Das Bundesverkehrsministerium und dann Gutachterinnen und Gutachter, die da beauftragt werden, die fangen an mit dieser Verkehrsverflechtungsprognose. Dann wird überprüft, wo in Zukunft Engpässe oder Netzlücken sein würden, wenn man die entsprechende Nachfrage dann zugrunde legt. Da sind dann zum Beispiel auch die Bahn mitbeteiligt, ist die Deutsche Bahn mitbeteiligt, weil Schienennetz ja auch wichtig ist. Und auch die Länder spielen da schon eine Rolle, die Bundesländer. Und so geht es dann im Prinzip weiter. Dann wird also geguckt, wo gibt es aktuell schon Mängel und Engpässe im Netz. Auch da sind dann wieder die Länder beteiligt, die entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Und die DB Netz AG etc. etc. Und dann wird im nächsten Schritt geguckt, also welche Projekte bräuchten wir denn, um aktuelle Engpässe und mögliche zukünftige Lücken oder eben auch weitere Engpässe, die in Zukunft entstehen können, zu vermeiden bzw. Probleme zu lösen und den entsprechenden Bedarf zu decken. Und da melden dann sowohl die entsprechenden Bundesbehörden, die für die jeweiligen Netze zuständig sind, also für die Wasserstraßen, für die Schiene, für die Autobahn, als auch die Bundesländer ihre Projekte an. Und sagen, okay, das sind unsere Vorschläge.
Mal etwas ketzerische Frage, hat dann aber von den Leuten, die da von der Bahninfrastruktur her kamen, einfach beim letzten Mal irgendwer gesagt, nee, bei uns ist eigentlich alles ganz okay, wir haben jetzt gar nicht so einen großen Bedarf? Oder wie kommt das dann, dass unbestreitbar da ja einfach ein ganz, ganz großer Investitionsstau aufgelaufen ist?
Also es gab durchaus auch beim letzten Mal Schienenprojekte, die angemeldet worden sind, auch im Neu- und Ausbau, aber eben auch ganz viel in der Sanierung. Also insofern, wenn sie das mit ziemlicher Sicherheit nicht gesagt haben, der Investitionsstau ergibt sich dann eher im Prozess. Also im Endeffekt, wir sind ja jetzt im Augenblick noch an dem Punkt, wo erstmal in der Entstehung des Plans alle sagen, was sie gerne hätten. Und dann wird das erstmal zusammengesammelt und wird auf der Bundesebene dann überprüft anhand von verschiedenen Kriterien. Dann gibt es eine sogenannte Nutzen-Kosten-Analyse, die dann volkswirtschaftlich beurteilen soll, wie sinnvoll die einzelnen Projekte sind. Da ist es dann auch nochmal wichtig, sich genau anzugucken, also welche Aspekte werden da eigentlich genau bewertet. weil da auch schon wieder sehr viel Sprengkraft drin steckt, dafür zu sagen, also ist das überhaupt sinnvoll und sind die Bewertungen, also wie viel wert ist es, wenn ich jetzt 2 Minuten später zur Arbeit komme mit dem Auto zum Beispiel? Das
ja, oder so beziehungsweise da wird ja sehr gerne, also insbesondere mit den die Autobahnen, die durch weniger dicht besiedelte Gegenden führen, werden ja oft damit verargumentiert, dass man sagt, ja, aber dann siedeln sich da ja Unternehmen an. Solche Faktoren sind damit auch gemeint.
Ja, raumstrukturelle Faktoren spielen auch eine Rolle. Das sind allerdings sekundäre Faktoren. Die werden weniger stark bewertet. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu den Projekten. Also diese Projekte werden bewertet und dann werden ihnen verschiedene Dringlichkeitsstufen zugerechnet. Also erstmal müssen sie in der Nutzen-Kosten-Analyse einen Faktor Größe 1 erreichen. Das heißt also, der errechnete Nutzen dieses Projektes muss größer sein als die Kosten. Das ist ja eigentlich einleuchtend. Also das ist dann die volkswirtschaftliche Betrachtung. Und im Endeffekt ist es so, dass im Prinzip der Großteil der Projekte, bei denen diese Voraussetzung erfüllt ist, dann auch aufgenommen werden. Aber dafür kann also diese Überschreitung, also von dieser 1 kann relativ klein sein. Und wir haben ja gerade schon gesagt, also es sind ziemlich viele Unsicherheiten auch in diesen Annahmen mit drin. Und dann gibt es erstmal im Rahmen des Prozesses, also angenommen, man hat sich jetzt darauf geeinigt, das sind die Projekte, die jetzt im Rahmen des neuen Bundesverkehrswegeplans umgesetzt werden sollen auf Straße, Schiene und Wasser. Dann werden Ausbaugesetze im Bundestag verabschiedet für diese 3 Verkehrsträger. Und an diesen Ausbaugesetzen hängen auch sogenannte Bedarfspläne dran. Und da sind dann die einzelnen Projekte drin. Und dann gibt es für die Finanzierung Investitionsrahmenpläne für 5 Jahre, um zu gucken, also was brauchen wir denn dann in den nächsten 5 Jahren überhaupt für Geld, um das bauen zu können, was wir uns da vorgenommen haben. Da sind dann wieder alle Verkehrsträger in einem Topf, damit man einen Überblick hat, wie groß die Gesamtsumme ist. Und die einzelnen Mittel oder beziehungsweise die Mittel für den Bau, die werden dann erst im Rahmen der jeweiligen jährlichen Bundeshaushalte tatsächlich zur Verfügung gestellt. Also bisher sind es alles Kalkulationen, ohne dass das Geld dann irgendwo ein großer Topf ist und sagt, okay, das ist jetzt alles für den Bundesverkehrswegeplan 2030 zurückgelegt. Und insofern kommt das dann immer in den verschiedenen Haushaltsdebatten natürlich auch wieder zum Tragen. Und an der Stelle stellt sich dann mit Sicherheit auch immer mal wieder die Frage, also welches Projekt können wir denn jetzt überhaupt in Angriff nehmen? Was ist finanziell drin und wie wird priorisiert, wenn klar ist, die Mittel werden nicht reichen? Und das ist eigentlich sowohl beim letzten als auch beim laufenden Bundesverkehrswegeplan schon von vornherein klar gewesen, dass das, was da kalkuliert ist, nicht alles in der Planungsphase, also bis 2030 in diesem Fall, wird gebaut werden können, auch aus finanziellen Gründen.
Was dann ja automatisch aber heißt, also ab dem Moment, wo das Ding dann beschlossen ist, beginnt dann ja, oder sagen wir so, geht das Gezerre ja eigentlich weiter. Also wenn man vorher, also im Vorfeld, man versucht sein Projekt dann möglichst hoch zu priorisieren, möglichst schön zu rechnen, also ich sage es jetzt mal bewusst mit so einem negativen Framing, dass es halt in der im Bedarf möglichst weit nach oben kommt, also möglichst schnell an die Reihe kommt, aber dann, wenn sozusagen das alles beschlossen ist, geht das Ganze wieder von vorne los, weil man dann sagen muss, okay, wir haben eh nicht genug Geld und dann wird nicht von oben nach unten abgearbeitet, sondern nochmal neu diskutiert. Was brauchen wir jetzt wirklich oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Naja, also es wird nicht ganz nochmal neu diskutiert, denn diese Berechnungen, die stehen ja erstmal fest, also egal für wie verlässlich sie man nun hält. Und also dieses Stichwort Schönrechnen, das würde ich jetzt gerade gerne nochmal aufgreifen, denn da ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt, auch schon im Prozess, der immer wieder angebracht wird, dass die Länder, wenn sie ihre Projektvorschläge einreichen, auch schon Elemente dieser Kosten- oder Nutzen-Kosten-Analyse mitliefern. Also die sagen schon zum Beispiel, was die Baukosten sind und wie es mit den voraussichtlichen Umweltkosten, Reisezeitgewinnen aussieht. Und das sind dann Faktoren, die zum größten Teil auf Bundesebene nicht mehr neu überprüft werden. Da werden dann noch andere Berechnungen angestellt, die dazukommen, um dann eine umfassende Analyse machen zu können. Und da kann es durchaus sein und wird immer wieder angenommen, dass da an der einen oder anderen Stelle möglicherweise was schön gerechnet wird.
Hast du mal Beispiele, wo man jetzt sagen kann, okay, da ist das mal deutlich geworden, dass da, es gibt ja so bestimmte Begriffe, die immer wieder auftauchen, das Prestigeprojekt oder das dann irgendwo entstehen soll, dass dann jemand sagt, okay, Also ich stelle mir das ja so vor, dass man dann halt Politikverantwortliche hat in den Ländern, die natürlich dann, was ja auch ein bisschen ihre Aufgabe ist, bemüht sind, möglichst viel rauszuholen und dann vielleicht ja sozusagen, wenn alle das tun, ja klar ist, dass jeder irgendwie versuchen muss, mit maximaler Kraft seine Projekte da in ein sehr positives Licht zu rücken. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, es gibt dann sozusagen nochmal diese Kontrollinstanz, dass man dann auf der Bundesebene sich das schon nochmal anguckt, dass man jetzt nicht unbedingt die Annahmen hinterfragt, aber zumindest auch die Auswirkungen nochmal nachrechnet. Also ob das wirklich so viel bringt, wenn das dann gebaut wird. Also vor allen Dingen auch im Verhältnis zu anderen oder im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen. Sehe ich das richtig? Und Frage, die sich daran anschließt, ist, genau, was sind denn so Beispiele, wo du sagst, dass man das ja einfach mal so ein bisschen exemplarisch verstehen kann, wie diese Mechaniken funktionieren?
Also ich würde erstmal nochmal einmal mehrteilige Antwort, war ja auch eine mehrteilige Frage.
Absolut, du siehst, es ist komplex, hast du im Vorfeld
gesagt. Es ist so.
Konvolut und intransparent waren deine Worte im Vorgespräch, ich gebe dir absolut recht.
Ja, also ich meine, ich habe tatsächlich ja selber mal einen Text über diesen Prozess und die diversen Kritiken und Verbesserungsvorschläge, die daran angebracht worden sind, geschrieben und es war wirklich so. Also ich habe am Anfang gedacht, ich muss mich erstmal in so eine Rechercheklausur begeben für ein Jahr, um überhaupt zu verstehen, wie das alles funktioniert. Wenn man denkt, naja, bestimmt gibt es ja irgendwo einen Text, wo klar drinsteht, das ist der Prozess, so und so, das sind die Elemente, die da reinfließen, so und so haben wir es gemacht. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Aber genau, also die Frage war jetzt nochmal, wie wird da auf Bundesebene nochmal festgelegt oder gibt es da die Möglichkeit, noch was zu verändern? Also was tatsächlich gemacht wird, ist eine sogenannte Bedarfsplanüberprüfung. Sie hatte ja gerade gesagt, diese Bedarfspläne, die sind quasi angehängt an die Ausbaugesetze für die einzelnen Verkehrsträger. Und man hat sich schon gedacht, naja, wenn wir jetzt eine Planung für 15 Jahre machen, dann ist es ja durchaus möglich, dass sich in der Zwischenzeit irgendwie ein bisschen was verändert. Du hattest die Beispiele, diese sehr einschneidenden, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, ja auch schon genannt. Und dann ist es natürlich sinnvoll, sich nochmal anzugucken, ob das, was wir jetzt als Bedarf definiert haben, auch weiterhin Bedarf ist. Und für diese Bedarfsplanüberprüfung sollen dann auch immer nochmal aktualisierte Verkehrsberechnungen, also diese Verflechtungsprognosen, aufgestellt werden. Das ist auch passiert jetzt, vorletztes und letztes Jahr. Gibt es auch interessante Aspekte zu, aber das ist das eine. Du hattest aber eben auch nach den Prestigeprojekten gefragt. Die gibt es natürlich auf unterschiedlichster Ebene. Also es gibt ein Beispiel, allerdings im Schienenverkehr, wo die ICE-Strecke, die durch Hessen und Rheinland-Pfalz verläuft, ausgebaut worden ist.
Also
und es gibt
Köln-Frankfurt, meinst du, die Verbindung?
Ja, genau. Ja. Und an dieser Strecke liegt unter anderem Limburg und Limburg liegt in Hessen und auch Montabaur und Montabaur liegt in Rheinland-Pfalz. Und Limburg hat planmäßig, also auch im Rahmen der Ausbaupläne für diese Strecke, einen ICE halt bekommen. Und daraufhin hat dann Rheinland-Pfalz gesagt, sie wollen auch einen. Und tatsächlich ist das Land eben auch bei den Planfeststellungsverfahren beteiligt, die dann für einen möglichst reibungslosen Ablauf der Planung und auch der Umsetzung von solcher Projekte durchgeführt werden müssen. Und im Endeffekt war dann im Sinne eines möglichst glatt laufenden Genehmigungsverfahrens ist dann eben dieser ICE halt in Montabaur auch entstanden. Also man kann rückwirkend da natürlich immer noch mal fragen, ja, aber hat er nicht vielleicht trotzdem wirklich positive strukturelle Auswirkungen gehabt? Gibt es mit Sicherheit auch in der Gegend. Die Frage ist natürlich immer, hätte man das Geld vielleicht anderswo noch wirkungsvoller investieren können?
Ja, also nicht deine Worte, aber also ein bisschen Erpressung ist manchmal auch im Spiel, sozusagen.
Ja, da werden mit Sicherheit auch auf der politischen Ebene eben entsprechende Hebel in Gang gesetzt. Und so läuft das Geschäft.
Du hast, also das ist jetzt sozusagen der eine Aspekt, wo man sagt, da kann man nochmal was verändern, weil andere noch mehr für sich rausholen wollen. Ein anderes konkretes Thema, wo ich gerne drüber sprechen würde, ist so dieses, was oft so unter Lückenschluss firmiert. Also ich selbst bin jetzt, also ich freue mich, also ich bin eher dafür, dass man mehr Bahngleise verlegt, als dass man noch mehr Autobahnen baut. So meine persönliche Meinung, nichtsdestotrotz habe ich eine unglaubliche Faszination für diese gigantomanischen Autobahnpläne, die es irgendwann in den 60ern mal gab. Und allein um zu verstehen, warum verschiedene Autobahnschnipsel mit unterschiedlichen Nummern in unterschiedlichen Gegenden sind und dann irgendwann versteht man, okay, dazwischen fehlen in Anführungsstrichen 200 Kilometer Autobahn durch Niedersachsen, die halt bis heute einfach nicht gebaut wurden. Und nichtsdestotrotz, das gibt's ja gerade auch wieder stärker, dass man sagt, okay, wir wollen diese Lücken schließen, die Sachen fertig bauen, also all diese Stümpfe, die es da gibt, diese ins Nichts führenden Autobahnen dann doch irgendwie mit nach, keine Ahnung, 40 Jahren Baupause wieder vervollständigen. Und wir alle wissen ja, was für große Kämpfe darum auch stattfinden. Also das war eben, sei es, dass dann halt Waldgebiete besetzt werden, die dann halt geräumt werden, damit dann diese Autobahn gebaut wird. Und da kommt ja jedes Mal auch wieder diese Diskussion auf. Ist es denn überhaupt noch sinnvoll? Braucht es diese Autobahn? Was ich mich frage ist, also gerade wenn man jetzt solche Projekte sieht, die dann einfach mal lange stillgestanden haben. Wie geht man mit denen um? Also bleiben die dann einfach in diesem Plan stehen und werden Copy-Paste übernommen, weil die waren halt mal drin und es gibt keinen Grund, die jetzt rauszustreichen? Oder findet da wirklich auch eine Transformation statt in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir haben halt jetzt nicht mehr das Leitbild, das wir irgendwie in den 60er, 70er Jahren mal hatten, dass man irgendwie möglichst Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über Autobahnen zwischen allen Städten braucht, sondern wir ersetzen das jetzt durch andere Verkehrswege, andere Verkehrsträger. Wird sowas auch reflektiert oder summiert sich eigentlich immer nur mehr auf in diesen Plänen?
Also es gibt schon das Prinzip, dass Projekte aus einem vorhergehenden Plan übernommen werden, wenn sie noch nicht gebaut worden sind. Das findet statt im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung. Eine sogenannte Schleppe. Also und bei der Schleppe wird dann auch oft weniger stark nochmal neu überprüft. Aber trotzdem ist es ja im Rahmen der Netzberechnungen durchaus so, also wenn dann wirklich die großen Verkehrsmodelle nochmal angeschmissen werden, dass man dann eben sich das bestehende Netz anguckt und dann nochmal auch berechnet wird, also wo gibt es denn auch jetzt nach den Voraussagen, die wir hier treffen oder den Annahmen, die wir getroffen haben, Lücken, die geschlossen werden müssen oder wo eben auch nicht. Also insofern kann in dem Prozess dann durchaus auch so ganz, ich sag mal, lange Zombie-Projekte, die da irgendwie immer wieder auftauchen, können dann auch mal in Frage gestellt werden. Aber trotzdem ist es auf der anderen Seite so, dass oft kritisiert wird, dass eben die Nutzen-Kosten-Berechnungen auch nicht ausreichend gründlich nochmal überprüft werden. Also das hat jetzt das Umweltbundesamt zum Beispiel für einige Projekte exemplarisch gemacht. Und du hattest gerade das Beispiel Niedersachsen gesagt, also die A39, die an Lüneburg vorbeiführt und ja auch noch weitergebaut werden soll. Die also im Augenblick noch geplanten Trassenteile sind überprüft worden. Und da hat sich eben deutlich gezeigt, dass mittlerweile die Kosten den Nutzen weit überwiegen. Oder zumindest deutlich überwiegen und dass es also insofern eigentlich nicht mehr sinnvoll wäre, an diesen Planungen weiter festzuhalten. Und da würde ich jetzt auch gerne nochmal auf dieses Thema Bedarfsplanüberprüfung zurückkommen.
Ja.
Denn da hat es, wie gesagt, jetzt gerade, also 2016 war das Beschlussjahr für den letzten Bundesverkehrswegeplan und eigentlich soll diese Bedarfsplanüberprüfung alle 5 Jahre stattfinden, wäre dann also nach Adam Riese 2021 gewesen, hat sich ein bisschen verzögert aus unterschiedlichsten Gründen, ist dann aber durchgeführt worden. Und was man, also ich würde jetzt gerne mal ein paar Zahlen nennen, weil ich das wirklich sehr spannend finde, wie sich die Kostenprognosen, die in diesen einzelnen Berechnungen drin stecken, verändert haben. Also man hat für den letzten Bundesverkehrswegeplan hat man zum Beispiel Schadenskosten für Klimagas, also für CO2-Emissionen, aber auch für Luftschadstoffe und für Lärm mit drin gehabt und natürlich auch Baukosten. Also das sind eigentlich die hauptsächlichen Kosten mit Preisstand 2012. Und für eine Tonne CO2 wurde berechnet, die also emittiert wird im Rahmen des Verkehrsaufkommens, wurden 145 Euro Schadenskosten veranschlagt 2012. Dann hat man sich den Preisstand neu angeguckt, 2021, da war man bei 895 Euro pro Tonne CO2. Also deutliche Veränderung. Und ähnlich sieht das eben auch mit den Schadenskosten für Stickoxide und für Feinstaub aus. Und beim Baupreisindex hat sich auch irre viel verändert. Das wird auch niemanden wundern. Also das wissen wir auch als eigene Erfahrung. Also auch nicht nur generell Lebenshaltungskosten, Handwerkskosten sind ja deutlich gestiegen. Also Baupreisindex für den Straßenbau hat sich um 68% erhöht. Und sowas Ähnliches eben auch bei den Straßenbrücken. Brücken sind ja auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, Instandhaltungsrückstau. Also insofern haben sich da gravierende Veränderungen gezeigt und auch bei den Eingangsgrößen für diese Projektmodellierung ist vieles nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Also du hattest eben zum Beispiel die Entwicklung Pkw und Bevölkerung angesprochen. Wir haben jetzt im Augenblick durchaus ein Bevölkerungswachstum und wir haben auch immer mehr Pkw und wir haben das jetzt gerade aktuell bei Agora Verkehrswende, haben wir nochmal was veröffentlicht, das nennt sich der Verkehrswenderadar, wo wir so ein paar Kennzahlen zum Verkehr regelmäßig aktualisieren. Und da zeigt sich trotz dieses Wachstums der Pkw-Flotte, also mittlerweile sind wir bei fast 50 Millionen und das ist auch ein stetiger Anstieg, auch durch die Pandemie hinweg, hat es ja während der Pandemie erstmal große Einbrüche gegeben, logischerweise während der Lockdowns. Und seitdem sind wir jetzt im zweiten Halbjahr 2025 gerade eben mal so ganz knapp unter dem Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen, was wir vor der Pandemie hatten. Also das ist definitiv nicht im selben Maß gewachsen und auch nicht wieder, ich mag mal, zurückgeploppt nach den Lockdowns, wie das ursprünglich mal angenommen war. Also trotz mehr Autos und trotz wachsender Bevölkerung ist das Verkehrsaufkommen nicht im selben Maße gewachsen. Und beim Lkw ist es sogar zurückgegangen. Also das sind so Grundannahmen, die da mit drinstecken. Und da wird eben dann häufig gesagt, das muss eigentlich alles nochmal neu überprüft werden. Dann hat es eben diese Bedarfsplanüberprüfung gegeben. Und dann hat aber das Verkehrsministerium trotzdem gesagt, dass sie nicht zu dem Schluss kommen, dass es Anpassungsbedarf gäbe für den BVWP 2030. Und das scheint aus fachlicher Sicht tatsächlich nicht plausibel zu sein. Also wenn man sich anguckt, dass wie viele Veränderungen es gegeben hat und man sagt, man lässt es jetzt erstmal so. Was ich sinnvoller fände, wäre zu sagen, okay, dieses ganze Werk ist relativ alt. Es ist seitdem so viel passiert und es wäre wahrscheinlich unglaublich komplex, das alles nochmal neu aufzudröseln, dass man wirklich sagt, wir machen jetzt mal einen Cut. Und wir warten nicht erst bis 2030, bis wir wirklich mit neuen Prinzipien, anderen Zielsetzungen, einer anderen Priorisierung bei den Kosten und beim Nutzen einfach mal dieses Werk komplett überarbeiten.
Du hast ja vorhin selbst gesagt, du hast selbst einen Text geschrieben, den ich gerne auch verlinken würde, wie man überhaupt diesen ganzen Bundesverkehrswegeplan verstehen kann, wie es funktioniert und vor allen Dingen auch, wie man es dann besser machen könnte. Lass uns doch mal darüber sprechen. Was sind denn, das klang jetzt schon an, also dass du sagst, okay, einmal lösen von diesem 15-Jahres-Rhythmus, mehr Flexibilität reinbringen. Aber vorhin hatte ich auch rausgehört, ja, ich würde mal sagen, mehr Vision vielleicht reintragen. Also es ist ja zumindest auch mein Thema, mich damit zu befassen, wie könnte eine zukünftige Mobilität aussehen. Und die ist ja idealerweise nicht mehr von dem, was wir heute schon haben, sondern einfach irgendwie anders geartet. Also auch alleine dadurch, dass wir ja sowas wie Emissionsziele haben, die, wie du ja selbst auch schon meintest, einen Einfluss haben auf diese Verkehrswegepläne und die ja einfach ein ziemliches Problem darstellen, wie wir sehen, dass man ja durch in die Trickkiste greifen muss, damit so Sektorenziele irgendwie noch in Summe dann doch hinhauen, weil der Verkehr es halt einfach nicht geschafft hat. Deswegen sag mal ein bisschen, was sind denn so eure Vorschläge, eure Ideen, dass man sagen kann, okay, wir nutzen dieses mächtige Instrument, das ja am Ende einen riesen Vorteil hat, weil es ja wirklich alle Betroffenen bündelt aneinander und irgendwie nicht jeder irgendwo was für sich plant und baut, sondern es ein Gesamtkonstrukt gibt, an dem man arbeitet, aber dass man das dafür nutzt, einfach ist oder dass man das besser macht, damit man zu besseren Ergebnissen kommt.
Also ja, es ist, wie du richtig sagst, das ist eigentlich ein mächtiges, wirkmächtiges Instrument und was aus unserer Sicht wichtig wäre, ist zu sagen, also Klimaschutzziele, die haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt und die sind rechtlich verbindlich, also ja auch für Deutschland. Zwar im Augenblick nicht mehr nach den einzelnen Sektoren aufgeschlüsselt, aber trotzdem müssen wir irgendwie 2045 auf Klimaneutralität kommen und da muss dann halt auch jeder Sektor irgendwie dran da angekommen sein. Also erstmal zu sagen, was sind denn die Klimaschutzziele, die wir im Verkehr erreichen wollen? Wo stehen wir im Augenblick? Wo müssen wir hin? Und wie können wir das erreichen? Also da gibt es zum Teil natürlich sowas wie die Antriebswende, also einen größeren Anteil von elektrischen Fahrzeugen. Aber es wird auch so sein, dass wir die Mobilitätsmuster zum Teil verändern müssen. Also es gibt auch entsprechendes Beispiel in Österreich. Die haben vor 3 Jahren mal gesagt, so okay, wir müssen jetzt das mal anders aufziehen. Das ist ein deutlich kleineres Land, kleinere Netze, aber die haben im Prinzip auch eine Bundesverkehrswegeplanung und die haben gesagt, wir machen jetzt einen Stopp und gucken uns jetzt an, okay, wie sieht es eigentlich in Zukunft aus? Also Klimaschutzziele und dann von den Zielen rückwärts rechnen. Und da sind einige derer Projekte in diesem Plan tatsächlich einfach rausgefallen, weil sie gesagt haben, die sind aus dieser Sicht nicht mehr sinnvoll und nicht mehr haltbar. Und wichtig wäre auch eine wirklich intermodale Betrachtung der Verkehrsträger. Also im Augenblick ist es wirklich so, dass die hauptsächlich so nebeneinander stehen. Dass man sich das Straßennetz anguckt und dann guckt man sich das Schienennetz an, dann guckt man sich die Wasserstraßen an und Wasserstraße und Schiene sind ja gerade beim Güterverkehrstransport, können die durchaus komplementär betrachtet werden. Und genauso ist es bei Schiene und Straße für den Personenverkehr. Und da fehlt einfach in der aktuellen Herangehensweise diese intermodale Betrachtung, um zu sagen, also wir haben jetzt vielleicht definiert, dass wir irgendwann mal einen Engpass auf der Straße haben werden oder wir haben ihn schon. Die Frage ist aber, brauchen wir jetzt wirklich mehr Straße, um das Problem zu lösen, oder wäre es nicht vielleicht sinnvoll, an der Stelle die Schienenkorridore zu stärken? Also das fehlt.
Wenn ich kurz an der Stelle reingehen darf, weil das hattest du ja auch gesagt, dass eben die regionalen Schienenverkehre gar nicht Teil dessen sind, da erscheint mir ein ziemliches Ungleichgewicht zu sein, weil wenn ich mich richtig erinnere, hattest du auch im Vorgespräch erwähnt, dass ein sehr, sehr signifikanter Anteil der Mittel, die da drinstehen, einfach auch Ortsumgehungen sind, also Bundesstraßen, also sprich eine ja eindeutig oder vorwiegend regional genutzte Straßeninfrastruktur, wohingegen die Schiene, so sie nicht auf diesen Fernverkehrsschienen eh unterwegs ist, ja irgendwie erstmal leer ausgeht.
Ja, genau. Ja, ganz richtig. Wichtiger Punkt. Also diese Ortsumfahrungen, Bundesstraßen, das sind ungefähr 500 von gut 1700 Straßenbauprojekten im Bundesverkehrswegeplan. Also wirklich großer Anteil, zumindest jetzt mal was die Anzahl der Projekte betrifft, die aber zu einem großen Teil dann eben eher lokale und regionale Bedeutung haben. Und gleichzeitig wird aber mit der Begründung, dass Regionalverkehre eben nicht im BVWP vorgesehen sind, werden regionale Schienenverbindungen da nicht mit reingenommen. Und das wäre natürlich schon eine wichtige Grundsatzentscheidung zu sagen, also entweder wir nehmen die Ortsumfahrung auch raus oder wir sagen, wenn wir uns das wirklich gesamtsystemisch angucken wollen und uns überlegen wollen, wie will man das auch räumlicher zukünftig strukturieren. Also du hattest eben zum Beispiel mal erwähnt, die Leute ziehen aus der Stadt raus und wollen dann aber ja vielleicht oder müssen dann trotzdem weiterhin in die Stadt rein, wenn sie dann mal zum Arbeitsplatz fahren. Da sind ja Regionalverkehre auch total wichtig. Und wenn man das dann mit drin hat, dann wäre das eben ein Argument zu sagen, auch regionale Schienenverkehrsverbindungen sind ein wichtiger Punkt, um insgesamt die Nachfrage auf der nationalen Ebene im Blick zu halten und zu steuern.
Gibt es denn eine Chance, dass man tatsächlich sagt, okay, man verändert diesen Mix mal, oder ist es einfach so fest in Stein gemeißelt, es gibt einfach Autobahnen, Bundesstraßen und es gibt diese Fernverkehrsstrecken, fertig, und halt noch die Flüsse und so weiter? Oder gibt es da tatsächlich auch Ambitionen zu sagen, nee, wir müssen eigentlich da mal drüber nachdenken, was eigentlich wir alles in diese Planung mit reinnehmen?
Also es ist unterschiedlich. Es gibt auf der einen Seite gab es zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode gab es die Ansage, dass man von einem Bundesverkehrswegeplan zu einem Bundesverkehrs- und Mobilitätsplan kommen wollte. Also tatsächlich schon mal auch so im Namen das Ganze ein bisschen weiter aufmachen. Denn das ist ja auch im Endeffekt, also gerade auch so den Fachbegriffen, immer eine interessante Diskussion. Geht es eigentlich um Verkehr oder geht es um Mobilität? Denn Verkehr ist ja eigentlich nur das, was passiert, wenn wir Mobilität verwirklichen. Und für die meisten Leute ist es ja wichtig, dass sie entweder irgendwo hinkommen oder dass sie Leute besuchen können, dass sie zur Arbeit kommen, zur Schule kommen und so weiter. Aber wie das genau passiert, ist ja möglicherweise weniger wichtig. Also und insofern ist die Frage zum Beispiel auch zu sagen, also wir können jetzt Reisezeiten verbessern, damit die Leute schneller bei der Arbeit sind oder schneller zum Einkaufen kommen. Zwar auf der einen Seite ganz schön, aber oft passiert es eben, dass sie dann auch einfach weiterfahren. Das heißt also, es ist mehr Verkehr für die gleiche Mobilität und das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Also insofern gab das mal diesen Ansatz. Jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag ist es nicht mehr ganz so formuliert. Aber trotzdem hat jetzt nach der letzten Überprüfung die Regierung gesagt, also es ist nicht sinnvoll, einzelne Verkehrsträger oder diese Einzelperspektive zu überarbeiten, ohne nicht vorher einen verkehrsträgerübergreifenden Gesamtplan aufzustellen. Also das wäre ja dann die Zielsetzung, von der wir gerade gesprochen haben. Den gibt es halt bisher noch nicht und das wäre aber auf jeden Fall der nächste Schritt. Und du hattest ja gefragt, also wie soll man das weitermachen, das mit den Klimaschutzzielen also wirklich ganz klar definieren. Das ist jetzt im Endeffekt rückwirkend sogar so gewesen, dass einige Rechtsgutachten gesagt haben, der aktuelle Bundesverkehrswegeplan, der ist nicht mehr verfassungsgemäß, weil eben diese Klimaschutzziele nicht berücksichtigt sind, die seit der Aufstellung des Plans beschlossen worden sind. Aber deswegen sind sie ja trotzdem jetzt gültig und man muss eben gucken, wie man sie berücksichtigen kann. Und dann entsprechend die Umsetzung zielorientiert priorisieren. Und was wir ja auch immer stärker mitkriegen, ist dieses Problem der Instandhaltung und des Sanierungsrückstaus. Also Das ist ja im Prinzip bei jeder Infrastruktur so. Sobald ich sie gebaut habe, fängt es an, dass ich mich um die Instandhaltung kümmern muss. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass wir in Deutschland fast 8000 Brücken an den Autobahnen und 3000 Brücken an den Bundesstraßen haben, die in irgendeiner Form sanierungsbedürftig sind. Also die sind jetzt nicht alle so schlimm marode, dass sie demnächst einstürzen, aber nach ingenieurstechnischen Kriterien muss da was gemacht werden in der nächsten Zeit. Und allein das ist ja schon eine riesige Aufgabe. Und insofern wäre das ein weiteres Element zu sagen, also erstmal verkehrsträgerübergreifende Perspektive und dann zu gucken, was müssen wir eigentlich priorisieren aktuell, damit das, was wir haben, überhaupt weiter Bestand haben kann? Und wie können wir das dann in Zukunft gestalten, um unsere weiter gesteckten Ziele zu erreichen?
Vielleicht jetzt so letzte Frage, nochmal den Blick, sozusagen die Glaskugel über der Glaskugel mit Blick auf das Jahr 2045. Was ist deine Prognose? Wird es alleine durch externe Faktoren, eben wie eben drohende Strafzahlungen für gerissene CO2-Ziele, kann das genug Impact haben, dass tatsächlich sowas kommt, so eine wirkliche Mobilitätsplanung?
Also ich denke ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich denke schon, also du hast es ja gerade erwähnt, diese externen Faktoren. Also ab 2027 haben wir erhöhte CO2-Preise, weil dann eben die CO2-Bepreisung auf EU-Ebene auch im Verkehr beziehungsweise bei den Treibstoffen greift. Also das sind ja Faktoren, die werden einfach kommen. Da wird was passieren. Gleichzeitig haben wir die Thematik, die ich eben erwähnt habe, die Instandhaltung. Das gibt es ja durchaus auch bei der Schiene und bei den Wasserstraßen. Da gibt es ja auch Projekte, die gemacht werden müssen. Und wir haben die Kostenentwicklung. Also und natürlich auch Personal. Also Personal ist auch ein ganz wichtiges Thema. Da sprechen wir in allen Bereichen immer drüber und das ist im Bau ganz genauso. Also ich meine, man liest es ja oft genug in den Zeitungen, dass die Leute sich fragen, naja, warum ist da jetzt schon ewig eine Baustelle und da passiert aber nichts. Ich fahre da jeden Morgen dran vorbei und da ist nie jemand. Und wenn man das hochskaliert, ne, dann wissen wir, es ist tatsächlich so. Also es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmen und von Kapazitäten, die wir da einsetzen können. Und da ist dann halt die Frage, wo kann und wo muss man sie einsetzen, um das aktuelle System am Laufen zu halten und um eben die zukünftigen Ziele zu erreichen. Und insofern ist es durchaus möglich und ich würde auch sogar sagen wahrscheinlich, dass sich diese Zwänge irgendwann so auswirken. Schön wäre es natürlich, wenn man dem zuvorkommen würde und auch jetzt schon das Gestaltungspotenzial, was da ist, möglichst breit ausschöpfen und das Ganze eben auf eine breitere Basis stellen. Also in diesem System andere Prioritäten setzen. Also ich würde gerne nochmal so ein paar Faktoren ansprechen, die bei dieser Nutzen-Kosten-Bewertung eine Rolle spielen. Also ich hatte ja eben erwähnt, diese Reisezeitgewinne. Da wird dann häufig gesagt, ne, wenn jetzt dieses Stück Autobahn gebaut wird, dann fahren da so und so viele Fahrzeuge und die kommen dann mit so und so vielen Minuten schneller an ihr Ziel. Und dann wird das irgendwie berechnet. Und tatsächlich ist es so, dass in der Nutzen-Kosten-Analyse vom aktuellen Bundesverkehrswegeplan genau diese Reisezeitgewinne, Kostenersparnisse, auch im Güterverkehr, 90% des errechneten Nutzens ausmachen. Und das ist riesig. Also das ist echt irre. Nicht zum Beispiel CO2-Einsparungen oder sowas. Und da wird eben auf der einen Seite erstens oft gesagt, dass der monetäre Nutzen überschätzt wird und dass gleichzeitig auch die Reisezeitgewinne eigentlich falsch eingeschätzt werden. Denn ganz oft ist es so, das zeigt auch die Erfahrung, wenn ich die Reisezeiten verkürze, dann werden die Wege länger. Also es gibt so Untersuchungen auf der Bundesebene, die gucken, wie sind die Leute unterwegs, Mobilität in Deutschland. Du hattest eben auch schon ein anderes Beispiel angesprochen. Und da zeigt sich, also wir bleiben eigentlich ungefähr bei der gleichen Wegezahl durchschnittlich pro Tag, pro Person in Deutschland, also so 3,2, 3,0 augenblicklich und sind ungefähr 1,5 Stunden unterwegs jeden Tag im Durchschnitt. Aber trotzdem legen wir immer weitere Distanzen zurück.
Leider müsste ich an der Stelle jetzt mal langsam das Gespräch beschließen. Aber es freut mich, dass du trotz all dieser Abers, die da drin stecken und dieser, sage ich mal, rechnerischen Hemmnisse, denen man da irgendwie noch, die man erstmal noch überwinden muss, zumindest die positive Hoffnung hast, dass wir halt zu einer anderen Verkehrsplanung kommen, die eben auch auf Faktoren setzt, die auch gerade mit Blick auf lange Zeithorizonte viel wesentlicher sind als die paar Minuten, die man vielleicht dann morgens spart auf dem Weg zur Arbeit, wenn man sie dann überhaupt spart. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in dieses sehr komplexe, komplizierte Thema, das man in der Kürze der Zeit, ist mir vollkommen klar, nicht ausführlich abbilden kann. Deswegen verweise ich gerne nochmal auf das, was ihr dazu auch publiziert habt. Wie gesagt, ich werde einen Link in die Shownotes packen. Und ja, vielen Dank für dieses erste kleine Reinstechen in das Riesenthema Bundesverkehrswegeplan.
Ja, herzlichen Dank. Wie wir anfangs schon gesagt haben, it's complicated. Aber das macht es natürlich auch sehr spannend.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.